Willkommen zu Napfgeflüster, Tackenbergs tierische Weisheiten.
Mein Name ist Lena und ich bin eure Moderatorin des neuen Tackenberg-Podcasts. Wir freuen uns, euch für das Jahr 2024 unser neues Audioformat vorstellen zu dürfen. Am Tiermarkt herrscht viel Unsicherheit und unbeantwortete Fragen rund um die Ernährung von Hunden und Katzen. Seit 1974 hat sich Tackenberg als BAF-Pionier am deutschen Tierfuttermarkt etabliert. Wir können uns auf interessante Gespräche mit unseren Ernährungsexperten, Gästen aus der Heimtierindustrie sowie unseren Teammitgliedern freuen. In der heutigen Folge sprechen wir mit meiner lieben Kollegin Julia. Julia ist zertifizierte Ernährungsberaterin für Hunde nach National Research Council, kurz NRC. Wir tauchen ein in die Welt des BAFens, welches seit 1974 zu DNA der Firma Tackenberg gehört. BAF steht für biologisch artgerechtes rohes Futter und ist eine Ernährungsmethode für Hunde, die auf rohem Fleisch, Knochen, Gemüse und Obst basiert. Wir beantworten die häufigsten Fragen rund um das BAFen und geben euch Tipps, wie ihr euren Hund optimal versorgen könnt. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Erzähl uns doch ein bisschen was zu dir. Wie bist du zu Tackenberg gekommen und was war dein Ansporn, dich so intensiv mit dem Thema Tiernahrung zu beschäftigen?
Hi, ja, danke, dass ich da sein darf. Mit BAF in Berührung kam ich tatsächlich damals zum Glück schon über die Züchterin meines ersten Hundes, Odi. Zu der Zeit hatte ich selbst noch absolut gar keinen Plan und hätte ihm wohl sonst irgendwelches Futter aus dem Fachhandel besorgt. Gerade als Ersthundbesitzer ist man ja dann doch mit vielen Sachen eventuell überfordert oder glaubt dann natürlich auch eher dem, was einem die Werbung so suggeriert, ohne mal selber einen Blick auf die Deklaration zu werfen. Vielen Dank also an dieser Stelle an Odis Züchterin Melanie. Das war auch der Grund, warum ich dann im Endeffekt hellhörig geworden bin und vieles hinterfragt habe, was das Futter für unsere Hunde eigentlich so angeht. Das hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass ich immer tiefer in das Thema versunken bin und sogar schon in der Schule meine Facharbeit zum Thema Hundeernährung geschrieben habe. Und mittlerweile die Ausbildung zur Hundeernährungsberaterin gemacht habe. Einfach um meinen mittlerweile 3 Hunden das Beste bieten zu können und auch anderen Leuten zu helfen, die sich vielleicht ähnlich hilflos fühlen wie ich am Anfang. Und ja, Tackenberg war damals für mich tatsächlich die erste Online-Anlaufstelle. Ich habe mich total gefreut, dass man das Fleisch zum BAFen auch online bestellen kann, weil das halt total bequem ist. Und dazu kann dann auch noch die Riesenauswahl. Das hat für uns einfach super gepasst.
Du barfst deine Hunde also schon seit geraumer Zeit. Erklär doch einmal bitte unseren Zuhörern, was es bedeutet zu barfen und was deiner Meinung nach die größten Vorteile dieser Ernährungsform sind.
Beim Barfen stellst du als Hundebesitzer deinem Liebling halt seinen Napf selbst und individuell zusammen. Du arbeitest dabei nach dem Beutetierprinzip und verfütterst Rohfleisch, darunter auch Blättermagen und Innereien sowie Knochen. Die Mahlzeiten ergänzt du mit einer pflanzlichen Komponente wie gekochten Gemüse oder auch Obst sowie ein paar essentiellen Zusätzen. Diese Form der Hundeernährung ermöglicht nicht nur eine absolut naturnahe Ernährung mit sehr viel Transparenz, sondern bietet auch sehr individuelle Spielräume. Wenn dein Hund also zum Beispiel etwas nicht verträgt, dann kann man hier eigentlich immer geeignete Alternativen finden und das Futter exakt auf die Bedürfnisse seines eigenen Vierbeiners zuschneiden. Ich sehe daher also ganz klare Vorteile in der bedürfnisorientierten Fütterung als auch in Sachen Individualität. Und den meisten Hunden schmeckt frisch auch tatsächlich einfach besser.
Das finde ich super interessant. Wie stelle ich denn sicher, dass mein Hund alle notwendigen Nährstoffe bekommt? Sind da Zusätze oder Nahrungsergänzungen sinnvoll?
Das kommt ein bisschen drauf an. Ein gesunder Hund, der keine Unverträglichkeiten hat, bekommt tatsächlich schon fast alle Nährstoffe in ausreichender Form, wenn man sich an die gängige BAF-Zusammenstellung hält, durch das Fleisch und den pflanzlichen Anteil. Das Einzige, was man ergänzen sollte, ist noch Seealgenmehl für die Jodversorgung und ein gutes Öl für die Fettsäuren. Ab hier gibt es dann quasi nur noch Abstufungen. Also wenn man etwas nicht füttern kann und der Hund es zum Beispiel nicht mag, dann muss man dieses ergänzen. Ein gutes Beispiel ist Dorschlebertran, wenn der Hund keinen Fisch bekommt oder ihn einfach nicht essen möchte. Ein bisschen komplizierter wird es, wenn der Hund spezielle Bedürfnisse hat, beispielsweise aufgrund seines Alters oder einer Krankheit. Bei Welpen oder auch bei älteren Hunden kann es zum Beispiel sinnvoll sein, Knochen lieber nur gewolft zu füttern oder diese gänzlich mit einem Kalziumsupplement zu ersetzen, wenn ganze Knochen nicht vertragen werden. Hunde mit gewissen Krankheiten wie einer chronischen Niereninsuffizienz sollten beispielsweise am besten nur auf Grundlage von Muskelfleisch ernährt werden, was den tierischen Anteil angeht. Hier muss man dann schon relativ viel supplementieren, weil Innereien und Knochen den größten Teil der Nährstoffe liefern.
Die Frage hast du bestimmt schon öfter gehört. Ist es eigentlich sehr teuer zu barfen?
Ein ganz klares Jein. Natürlich ist BAF im direkten Vergleich teurer als ein kommerzielles Trockenfutter und sicherlich auch als das ein oder andere günstige Nassfutter. Aber die Frage ist dann halt, ob man seinem Hund damit einen Gefallen tut. Oftmals wird hier nicht ansatzweise offen deklariert, was genau im Futter enthalten ist. Das sind dann im besten Fall irgendwelche minderwertigen Fleischabschnitte oder im schlimmsten Fall wortwörtlich Abfälle, die kein Hund im Futter haben sollte. Vergleicht man BARF mit den wirklich guten Nassfuttersorten, die also auch mindestens 60% Fleisch enthalten und komplett offen deklariert sind, wird man schnell feststellen, dass BARF hier sogar günstiger ist, weil der Hund zum Beispiel auch insgesamt weniger an Futtermenge bekommt. Den ein oder anderen Euro sparen kann man hier sicherlich noch, wenn man zum Beispiel den Fettanteil im Futter etwas erhöht. Gut vertragen werden oftmals noch zwischen 18-20% im Muskelfleischanteil. Man kann auch auf bis zu 25% hochgehen, wenn der Hund zum Beispiel sehr aktiv ist. Damit kann man die Futtermenge insgesamt reduzieren. Allerdings sollte das nur bei gesunden Hunden gemacht werden und auch nur langsam gesteigert werden. Ansonsten kann man auch noch mit den Anteilen von Pansen in der Reihe etwas in die Höhe gehen, wenn das vertragen wird. Ich setze gerne auch noch etwas mehr Herz als üblich ein, da Herz dem Muskelfleisch doch sehr nahe kommt und meist deutlich günstiger zu haben ist.
Ist die BARF-Ernährung eigentlich für alle Hunde geeignet oder gibt es Ausnahmen?
An sich ja. In den meisten Fällen ist die Umstellung auf BARF auch bei Krankheiten möglich oder sogar sinnvoll, da man hier viel individueller auf das Tier eingehen kann. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, in denen zum Beispiel das Ruhefleisch gänzlich nicht vertragen wird, aber Kochen dann zum Beispiel funktioniert. Da muss man einfach immer wieder das individuelle Tier ganzheitlich betrachten und schauen, was am besten vertragen wird.
Und mal angenommen, ich hole mir jetzt meinen ersten Hund und entscheide mich für die Ernährungsform des BARFen, wie würde ich denn anfangen?
Wichtig ist zu Anfang vor allem eine gute Wissensgrundlage. Wenn man mit dem BARFen anfangen möchte, dann sollte man sich erstmal gut informieren, wie zum Beispiel so eine Futterumstellung überhaupt abläuft und welche Komponenten in welchem Verhältnis wichtig sind. Für den Einstieg kann man zum Beispiel auf servierfertige Komplettmenüs zurückgreifen, um erstmal zu schauen, ob man selbst und auch die eigene Fellnase mit dem BARFen überhaupt zurechtkommt. Klappt hier alles gut, dann kann man sich auch ans eigene Portionieren wagen. Dafür ist es immer sinnvoll, einen Plan in der Hand zu haben. Mit genug Recherche kann man diesen auch problemlos selbst anfertigen oder man lässt sich halt von einem Ernährungsberater unter die Arme greifen. Viele von ihnen bieten hier auch Rationsüberprüfungen an.
Du arbeitest ja selbst auch als Ernährungsberater. Was darf denn eine BARF-Beratung kosten und wie setzt sich hier die Preisstruktur zusammen?
Hier kommt es ein bisschen darauf an, was genau in der Beratung passiert. Geht es jetzt zum Beispiel nur um die Klärung von ein paar wenigen Fragen, dann fällt der Preis natürlich nicht ganz so hoch aus, als wenn man zum Beispiel einen kompletten Plan mit allem drum und dran für den Hund von komplett null aufstellen lässt. Erst recht, wenn hier eventuell Krankheiten dazukommen, wo dann noch viele Berechnungen von Nahrungsergänzung gemacht werden müssen. Da kann man sicherlich schon mal bei 200 Euro landen. Aber man muss hier auch im Kopf behalten, dass man auf erfahrene Expertise zurückgreifen kann und sich selbst stundenlange Recherche und Berechnungen erspart. Das ist am Ende im Endeffekt wie jeder andere Dienstleistung auch.
Und wie handhabst du das mit der BARF-Ernährung im Urlaub? Steigst du auf BARF-Alternativen um?
Je nachdem, wo es hingeht, versuche ich eigentlich immer frisch zu füttern. Wenn in der Unterkunft ein Kühlschrank oder halt noch besser ein Tiefkühler vorhanden ist, dann nehme ich entweder das vorportionierte BARF mit oder kaufe dort frisch vor Ort. Hier ist es auch nicht schlimm, wenn es mal 2 Wochen lang nur das Gleiche zu fressen gibt. Meine Hunde stört es zumindest nicht. Wenn aber gar nichts zum Kühlen vorhanden ist, dann nehme ich gerne Reinfleischdosen und einen Flockenmix mit. Das ist einfach zu transportieren und auch schnell angerichtet. Auch ein hochwertiges Nassfutter ist eine gute Alternative. Wichtig ist hier, wie so oft einfach, dass es vertragen wird und auch für uns Zweibeiner bequem ist. Schließlich wollen wir im Urlaub ja entspannen und uns nicht über die Ernährung unserer Hunde den Kopf zerbrechen.
Als nächstes folgen noch einige Fragen aus unserer Community. Marie schrieb uns, kann ich meine trächtige Hündin barfen? Wie sollte ich die Barfernährung anpassen aufgrund des erhöhten Kalziums- und Eiweißbedarfs?
Ja, definitiv. Also je eher ein Hund gebarft wird, desto besser. Und was ist eigentlich schon eher als noch im Mutterleib? Ähnlich wie beim Barfen von Welpen wird der erhöhte Bedarf an Energie und Nährstoffen über die Futtermenge geregelt. In der Natur gibt es ja auch keine extra Beutetiere nur für Welpen oder nur für werdende Hundemamas. Sie fressen lediglich einfach mehr. Ab der 5. Schwangerschaftswoche sollte die Futtermenge wöchentlich um ca. 10% erhöht werden, bis maximal zum 1,5-fachen der normalen Bedarfsmenge. Darüber hinaus sollte man hier möglichst hochwertig füttern und auf schwer verdauliche Kost eher verzichten. Auch ist es sinnvoll, den Ballaststoffanteil etwas zu erhöhen, um Verstopfungen vorzubeugen und die Futtermenge auf 3 bis 4 Mahlzeiten zu verteilen, da es sonst etwas sehr eng im Bauch werden kann.
Apropos Welpen. Uns erreichte zudem die Frage, wie berechne ich die richtige Futtermenge für meinen Welpen? Viele Herstellerangaben beziehen sich auf das Endgewicht, wobei mein Hundetrainer aber sagt, ich soll nach dem aktuellen Gewicht gehen. Wie handhabe ich das, wenn ich das Endgewicht nicht abschätzen kann?
Beim BARFen geht man nach dem aktuellen Gewicht. Diese Berechnung kann man auch auf Fertigfutter übertragen, wenn man hier die Energiedichte kennt. Ein erwachsener Hund bekommt im Durchschnitt ca. 2-4% seiner Körpermasse an Futter, während man bei Welpen schon mal auf bis zu 8% hochgehen kann, vor allem wenn sie noch sehr jung sind. Mit zunehmendem Alter kann man diese Prozentzahl dann langsam senken, man sollte aber darauf achten, dass der Welpe ja auch immer größer und schwerer wird. Hier ist es also wichtig, am besten wöchentlich die Futtermenge anzupassen. Das geschätzte Endgewicht ist hierbei eine ganz gute Orientierung für das Wachstum des Welpen, aber an sich für die Berechnung nicht erforderlich.
Das heißt, wenn ich mir jetzt einen Welpen holen würde und ich komme zu dir für eine Ernährungsberatung, wären wir dann wöchentlich im Austausch? Müsste ich dann wöchentlich das Gewicht bei dir einreichen und bekomme dann darauf basierend meinen Futterplan?
Auf jeden Fall. Also dann ist das so, dass sie dir im besten Fall einen Plan anbietet, der schon eine Betreuungszeit von mindestens so 3, 4, 5 Monaten geht. Meistens ist das ja dann ein Welpenalter und dann haben noch viele Ernährungsberater einen extra Plan für Junghunde, also so alles ab einem halben Jahr. Und der geht dann halt meistens auch mindestens 3, 4, 5 Monate. Und du kannst ja auch die Betreuungszeit meistens immer verlängern dann.
Und hast du dann bei deinen eigenen, die hast du ja auch schon als Welpen bekommen, auch mit einem Ernährungsberater zusammengearbeitet?
Bei meinem ersten Hund war das so, dass ich einen Plan und eine ungefähre Struktur von der Züchterin bekommen hatte, weil sie auch schon gebarft hat. Und ne, wie gesagt, dadurch bin ich ja erst wirklich zum Barfen gekommen. Und das war 2012. Damals hatte ich noch nicht so wirklich so viel Ahnung. Habe mich also daran gehalten, aber auch sicherlich den einen oder anderen Fehler gemacht. Und bei meinem zweiten Hund war es dann so, das war 2021, das ist also schon fast ein ganzes Jahrzehnt später gewesen, da hatte ich dann selber genug Ahnung, dass ich das alles selbst in die Hand genommen habe.
Und wenn wir jetzt von Fertigfutter ausgehen, ist es tatsächlich so, dass dort nach Endgewicht gegangen wird oder gibt es auch einige Hersteller, die da nach dem tatsächlichen Gewicht gehen?
Also ich habe schon alles gesehen von, sie gehen über das Endgewicht, das machen glaube ich so die meisten. Dann gibt es welche, die gehen über das tatsächliche Gewicht. Es gibt auch welche, die geben beides irgendwie mit an. Ja, da muss man einfach schauen, was man da für ein Fertigfutter in der Hand hat und sich zum Teil auch einfach drauf verlassen, weil die Hersteller im besten Fall ja die Energiedichte ihres Futters kennen und das dementsprechend so auch ausgerechnet haben. Und da entweder kann man sagen, man hat eine offene Deklaration und kann das eventuell selbst auch nochmal berechnen oder von einem Ernährungsberater berechnen lassen. Und ansonsten ist es halt eigentlich wirklich, ja, muss man sich drauf verlassen, was der Hersteller angeht.
Und wie mache ich das, wenn ich jetzt einen Mischling habe und ich nicht genau abschätzen kann, was jetzt das Endgewicht ist?
Also bei einem Mischling wäre es natürlich ganz gut, wenn man jetzt wirklich sagen kann, man hat eine ungefähre Idee, was da drin ist. Dann kann man ja sagen, okay, schätzungsweise wird er so zwischen der und der Kiloanzahl landen. Wenn man das jetzt aber gar nicht machen kann, dann muss man halt wirklich einfach so ein bisschen schauen und ja, learning by doing, trial and error quasi und sehen, wenn der Welpe eine gute ja, Körperstruktur, eine gute Form hat, an sich nicht zu moppelig aussieht, dann wird das wohl alles passen. Wenn er dann etwas zu moppelig werden sollte, geht man halt dann blöd gesagt einfach mit der Futtermenge runter und wenn er ein bisschen zu dürr aussehen sollte, dann geht man mit der Futtermenge ein bisschen hoch.
Mhm. Und ist es so, beim Welpen, die sind ja öfter mal ein bisschen moppeliger, ist das schlimm oder ist das eher gewollt so?
Ich persönlich, auch aus meiner eigenen Erfahrung, finde das nicht so gut, wenn Welpen moppelig sind. Da sollte man wirklich im Wachstum drauf achten. Klar ist die Energie wichtig, die er braucht zum Wachsen, aber lieber finde ich es, dass er doch tatsächlich schon aussieht wie ein ausgewachsener Hund, sage ich jetzt mal blöd, gerade so ab spätestens einem halben Jahr, je nachdem, was es für eine Rasse auch ist, du tust denen keinen Gefallen. Wenn der Hund zu schnell wächst und auch zu schwer ist, kommen die Gelenke und die Knochen da nicht hinterher und im schlimmsten Fall hast du einen Hund mit HD, ED oder anderen Gelenkserkrankungen und das muss ja nicht sein.
Mhm. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück von Welpen und wieder hin zu BARF. Wir werden auch oft gefragt, was passiert, wenn meine TK-Ware während der Lieferung antaut.
Also generell ist das erstmal gar kein Qualitätsverlust. Man kann tatsächlich auch beim Portionieren das Fleisch so oft auftauen oder antauen und wieder einfrieren, wie man halt gerade das braucht. Wölfe und freilebende Hunde verbuddeln ihr Futter auch manchmal sogar und fressen es dann erst Wochen später. Also was Keime angeht, kann ein gesunder Hundemagen das wirklich ab. Aufpassen sollte man nur bei aufgeblähten Verpackungen oder bei warmen Temperaturen, wenn das Fleisch wirklich komplett aufgetaut ist. Denn hier können wirklich giftige Bakterien entstehen. Vor allem im Sommer empfiehlt es sich daher lieber bei den ganzen BARF-Anbietern den Expressversand zu wählen und auf eine ausreichende Bestellmenge zu achten, da sich hier auch mit Hilfe der Kühlakkus alles untereinander kalt hält.
Nadja schrieb uns, mein Hund leidet oft unter Zahnstein. Ich frage mich, welche Nahrungsmittel sich besonders eignen, um das Risiko von Zahnproblemen zu minimieren.
Am besten sollte hier das Futter einfach schon relativ kohlenhydratarm sein, da sich die Zuckermoleküle halt vermehrt an den Zähnen festsetzen können. Also auf sowas wie Getreide oder Kartoffeln sollte dann eher verzichtet werden. Auf dem Markt gibt es ja relativ viel Angebot, was so die Dentalhygiene angeht, aber die meisten dieser Produkte verschleiern, habe ich das Gefühl, nur durch ein bisschen Pfefferminzöl den unangenehmen Atem. An sich hilft hier größtenteils wirklich nur die mechanische Reinigung, also entweder der tatsächliche Abrieb durch etwas Hartes zu kauen oder ganz einfach Zähneputzen.
Thomas fragte uns, welche Fleischsorten empfehlt ihr bei Hunden mit empfindlichem Magen?
Also das kommt ein bisschen darauf an, woher die Empfindlichkeiten ruhen. Oftmals werden hier aber im Allgemeinen magere Fleischsorten wie Huhn, Truthahn oder Kaninchen mit am besten vertragen. Hier sollte man dann aber darauf achten, dass die Energiezufuhr trotzdem gedeckt ist und muss eventuell mit einer Kohlenhydratquelle arbeiten. Auf jeden Fall sollte man aber auch abklären lassen, warum der Hund empfindlicher bei seiner Ernährung reagiert.
Mhm. Super interessant. Vielen Dank für deine ausführlichen Antworten und deine Zeit. Solltet ihr, liebe Zuhörer, noch weitere Fragen zum Thema BARF und der ausgewogenen Ernährung eurer Vierbeiner haben, dann schreibt uns gerne bei Social Media. Julia kümmert sich zudem auch um unser Community Management und freut sich, eure Fragen zu beantworten. Das war's auch schon für heute. In der nächsten Folge könnt ihr euch auf einen weiteren Expertenbeitrag mit unserer Ernährungsberaterin Julia freuen. Wir sprechen über die Ernährung unserer Vierbeiner im Frühling, mögliche Energiebooster und Nahrungsergänzungen sowie häufige Probleme im Frühjahr. Denn Frühjahr ist die Allergikerzeit für Hunde. Also, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal.